Domradio. Das Thema.
Dazu begrüßt Sie heute wieder Peter Kolakowski. Die Pflege braucht selbst Pflege. Wie die Caritas auf den Pflegenotstand reagiert und wie sie Menschen mit Migrationshintergrund dazu animiert, mehr in die Pflegeberufe einzusteigen. Das ist heute unser Thema, natürlich wieder mit hochkompetenten Studiogästen. Ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben. Die Pflege braucht selbst Pflege, wie die Caritas auf den Pflegenotstand reagiert, mit einem ganz interessanten Projekt, was wir Ihnen, verehrte Hörerinnen und Hörer, heute vorstellen wollen. Mein Name ist Peter Kolakowski, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Themasendung. In wenigen Jahren wird die Zahl der pflegebedürftigen Menschen auf mehr als 2 Millionen ansteigen. Zum einen, weil die immer älter werden, zum anderen, weil gerade die Zahl der altersverwirrten Personen, Demenz ist ein Beispiel, weiter zunehmen wird. Altenverbände, das Bundesseniorenministerium wie auch das Gesundheitsministerium weisen darauf seit längerem hin, vor allem deshalb, weil auch die Zahl der Pflegekräfte in Zukunft bei weitem nicht ausreichen wird. Schätzungen gehen von etwa 500.000 fehlenden Pflegerinnen und Pflegern aus in den nächsten Jahren, allein in Deutschland. Das Projekt Die Zukunft der Pflege ist bunt, setzt darauf, junge, aber nicht nur junge Menschen mit Migrationshintergrund für Pflegeberufe zu begeistern und sie in Ausbildung oder Arbeit zu vermitteln. Darüber hinaus unterstützt das Projekt auch gezielt die sogenannte interkulturelle Öffnung von Einrichtungen der Gesundheits- und Altenpflege. Und schließlich will das Projekt für Frauen, die in Deutschland als 24-Stunden-Betreuungskräfte arbeiten, alte und pflegebedürftige Menschen in den Haushalt versorgen, auch eine Anlaufstelle sein in Krisensituationen und auch diese beraten. Träger des Projekts Die Zukunft der Pflege ist bunt ist zum einen der Diözesan Caritasverband für das Erzbistum Köln und die 4 Caritasverbände Düsseldorf, Kreis Mettmann, Oberbergischer Kreis und Wuppertal-Solingen. Das Projekt ist gestartet vor anderthalb, zwei Jahren, Januar 2012, ist auf 3 Jahre angelegt und wird im Rahmen eines Bundesprogramms Integration und Vielfalt durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Europäischen Sozialfonds gefördert. Und ich darf ganz herzlich begrüßen nun 3 kompetente Expertinnen, bin ich heute Hahn im Korb, in diesem Projekt und darf Sie zunächst bitten, sich selbst einmal vorzustellen. Frau Wieland, beginnen Sie.
Ich heiße Carla Wieland, ich bin Projektleiterin in diesem Projekt Die Zukunft der Pflege ist bunt.
Und Sie kommen aus Köln, ne?
Ja, ich bin eine Girlsche.
Frau Maus.
Mein Name ist Stefanie Maus. Ich bin Projektmitarbeiterin am Standort Gummersbach im Oberbergischen Kreis und bin dort tätig im Fachdienst für Integration und Migration.
Und ich bin die 3. unter den Expertinnen heute in der Sendung. Ich heiße Renate Schimczyk und arbeite beim Caritasverband Wuppertal-Solingen im Standort Wuppertal im Fachdienst für Integration und Migration.
Wie, meine Damen, kam es eigentlich dazu, jetzt gerade junge oder nicht nur junge, überhaupt Menschen mit sogenannten Migration, ich finde das Wort schrecklich, aber anders fällt mir auch nicht ein, Migrationshintergrund für pflegerische Berufe zu begeistern, Frau Wieland?
Herr Kolakowski, Sie wissen ja, Caritas nimmt sich besonders immer der Menschen an, die aus welchen Gründen auch immer am Rande der Gesellschaft sich befinden. Und wir suchen aktiv nach Wegen, um Menschen, die sich dort eben eher ausgegrenzt gelegentlich befinden, einen Einstieg in die Gesellschaft, eine Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen. Und so haben wir uns vor gut 4 Jahren mit der Gruppe der jungen Menschen mit Migrationshintergrund intensiv beschäftigt und festgestellt, dass diese besonders schwierig, auch wenn sie einen Schulabschluss haben, einen Einstieg in Ausbildung finden. Es ist doppelt so schwierig für einen jungen Menschen mit Migrationshintergrund eine Ausbildungsstelle zu finden, als es für seinen gleichaltrigen deutschen Schulkameraden der Fall ist. Und da haben wir angesetzt und haben gesagt, wir suchen nach Wegen, diesen jungen Leuten doch einen besseren Einstieg zu ermöglichen. Und dann ging das damit zusammen, dass wir überlegt haben, ja, ist ja eine gute Idee, ne? Nur wo gibt es denn jetzt auch Arbeitsbereiche, Berufsbereiche, wo wir wirklich auch Menschen hinbringen können, sodass sie dort eine Chance haben, auch einen Job im Anschluss an die Ausbildung zu haben. Und da fügte es sich, und ich kann es nur so sagen, da fügte es sich, dass wir als Caritas dann eben auch festgestellt haben, wir brauchen dringend weitere Fachkräfte, wir, die deutsche Gesellschaft, weitere Fachkräfte für die Pflege. Und so kommen hier zwei Bereiche zusammen. Einerseits der Ansatz Migration, Integration in die Gesellschaft und andererseits Pflegebereich, der auch einen Bedarf hat.
Wir hatten ja vor ein paar Jahren auch schon mal die Diskussion über sogenannte kultursensible Altenhilfe. Sie wissen, was darunter zu verstehen ist. Vielleicht können wir das den Hörerinnen und Hörern gleich nochmal ein bisschen erklären. Aber es ist nicht nur ein Programm, was sich an junge Menschen richtet, sondern auch durchaus an ältere Erwachsene. Frau Szymczyk.
Da muss ich sagen, dass es die Zielgruppe, die bei uns in der, ins internationale Begegnungszentrum in Wuppertal oder im Mehrgenerationenhaus oder Sprechstunde in der Aschstraße in Solingen, das sind diese Menschen, die zu uns kommen, weil sie nach Hilfe suchen. Das sind Menschen, die vor kurzem oder vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen sind, die hier auf der Suche nach einer Arbeitsstelle sind, die hier einfach versuchen, Fuß zu fassen. Leute in unterschiedlichen Alter.
Und wenn ich da ergänzen darf, was Frau Szymczyk gesagt hat, das ist völlig richtig. Besonders die Frauen mit Migrationshintergrund, die noch nie einen Job hatten oder die nach einer Familienphase in eine berufliche Tätigkeit einsteigen wollen, zeigen sich in hohem Maße auch interessiert an pflegerischen Tätigkeiten. Und hier bedarf es vorbereitender Qualifizierung, hier bedarf es an zusätzlichen Inputs. Dann wird das eine Erfolgsgeschichte für beide Beteiligten. Die Frauen, die in Tätigkeit kommen wollen, die sie auch mit ihrer Familiensituation vereinbaren können, und die Pflegeinstitutionen, die motivierte, engagierte Mitarbeitende suchen.
Wie arbeiten Sie denn, Frau Maus, mit diesen Dienstleister, also mit den Seniorenheimen, mit den ambulanten Pflegediensten, wie arbeiten Sie mit denen zusammen? Sie sind ja auch ein Türöffner in gewisser Weise. Ne? Wie gehen Sie vor? Sprechen Sie die an und sagen, wir haben da einen ganz kompetenten jungen Mann oder eine ganz tolle junge Frau, ganz fleißig, und die würden wir Ihnen gern vermitteln. Wie geht das?
Es ist so gewesen, dass wir zum Anfang der Projektarbeit auch erstmal so ein bisschen diese Brücke bauen mussten in die Pflegeeinrichtungen hinein. Also das Bewusstsein auch für Menschen aus anderen Kulturkreisen und dass das zukünftig eine Zielgruppe sein könnte. Da haben wir einfach auch gemerkt, also wir haben Befragungen durchgeführt. Ich kann jetzt natürlich für den Oberbergischen Kreis sprechen. Da haben wir so circa 85 stationäre Altenpflegeeinrichtungen angesprochen. Und da war dieses Bewusstsein noch nicht wirklich vorhanden. Also dieser Zielgruppe gegenüber hatte man sich noch nicht geöffnet. Das ist jetzt so langsam im Kommen. Das Thema kultursensible Altenpflege ist jetzt in aller Munde. Ältere Migranten sind die am stärksten wachsende Bevölkerungsgruppe. Sie hatten das zu Anfang auch schon mal so dargestellt, mit Zahlen auch. Und ja, da wird natürlich jetzt auch einfach erkannt, das ist dann auch ein Feld, was da auch, wenn man das mal von wirtschaftlicher Seite her betrachtet, da kann man natürlich auch Gewinn draus schlagen. Und wir wollen das Ganze natürlich auch noch so ein bisschen unterstützen, indem wir darauf hinweisen, welche Bedürfnisse haben diese Menschen, was ist da in der Pflege zu berücksichtigen im Pflegealltag. Und da komme ich dann auch wieder dahin zurück, nochmal darauf hinzuweisen, dass eben die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die wir für die Pflegeberufe gewinnen wollen, die kennen sich natürlich innerhalb ihres Kulturkreises und innerhalb der religiösen Bedürfnisse aus. Und somit macht das nur Sinn, diese Menschen dann auch in die Pflege zu vermitteln, um da dann auch zu unterstützen und adäquat diese Menschen aus anderen Religionsgruppen, Kulturkreisen auch pflegen zu können.
Ja, wir haben das gerade schon so ein bisschen anklingen lassen. Pflegenotstand, der Bedarf an Pflegekräften, sich zu öffnen, auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Wir brauchen eigentlich auch diese Menschen, die ausländische Wurzeln haben, will ich es mal sagen, Frau Wieland. Ne? Mhm. Ganz dringend, ja.
Das ist richtig.
Ja. Gibt es so Zahlen, wo man sagen kann, also die könnten in dem Rahmen auch Pflegeberufe auch einnehmen? Oder können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen aus einem Pflegeheim, dass da auch dort die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund langsam aber kontinuierlich wächst oder wachsen sollte?
Der Status heutzutage ist, dass wir von knapp 10% von Pflegebedürftigen mit ausländischen kulturellen Wurzeln reden können. Und diese Gruppe wächst. Diese Gruppe wird tatsächlich, so ist die Einschätzung von Pflegeforschern und Migrationsforschern, sich explosionsartig in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln. Also die Gruppe der pflegebedürftigen Menschen mit Migrationshintergrund, schwerstpflegebedürftig, weil der große Anteil der damals sogenannten Gastarbeiter, die in den 60er, 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind, dann anfangen, hochaltrig zu sein. Hochaltrig ist 80 plus. Und die sind ganz häufig eben ja in sehr harten, körperlich harten Berufen tätig gewesen. Und da gibt es eine, jetzt kommt wieder so ein blöder Fachbegriff, Multimorbidität, das heißt mehrere Krankheiten, die Knochen sind hin, das Kreislaufsystem ist überanstrengend. Da kommen viele Krankheiten zusammen, sodass die Leute sehr schnell von jetzt auf gleich schwerstpflegebedürftig werden. Und auch auf diese Situation, diese Zahlen sind klar und bekannt, muss sich einfach die Pflege einstellen und einrichten. Es ist heute schon so, dass wenn wir uns die Teams in den alten Pflegeeinrichtungen anschauen, wir teilweise 30%, 35, 40% von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund haben. Aber sie sind nicht gezielt dorthin gesucht worden, sondern sie haben sich angeboten, weil sie in dem Bereich tätig werden wollten. Und das ist eben der Punkt. Wir als Gesellschaft müssen auch eine Veränderung unserer Sichtweise von unseren Mitbürgern in diesem Land machen. Und wir müssen uns auch um sie bewerben. Wir müssen uns attraktiv machen für sie, dass sie in dem Bereich Pflege zum Beispiel tätig sein wollen.
Frau Maus, Sie haben das gerade schon so ein bisschen angemerkt. Es gab noch nicht so ein Bewusstsein teilweise bei den Pflegediensten, ambulanten Pflegediensten. Sie mussten da auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, ne? Wie haben Sie das denn gemacht?
Ja, die Schwierigkeit an der Sache ist einfach, dass wir hier in Deutschland, sage ich einfach mal so, auch gewöhnt sind, wenn wir nach bestimmten Angeboten suchen, dann gehen wir ins Internet, googeln, verschaffen uns einen Überblick. Und diese Mentalität ist in vielen anderen Kulturkreisen nicht verankert, so dass die Leute auch nicht auf die Pflegeeinrichtungen zugegangen sind bisher. Und die Pflegeeinrichtungen wiederum sagen, die Zielgruppe ist ja gar nicht bei uns angekommen, da gibt es keine Nachfrage. Und da mussten wir auch einfach ein Bewusstsein dafür schaffen, ja, ihr habt da aber einen Denkfehler und ihr müsst euch das vor Augen führen, dass ihr zunächst mal diese Angebote auch schaffen müsst. Und ja, auch wirklich über Mund-zu-Mund-Propaganda, über die Community der Migrantengruppen selbst dann auf diese Angebote auch hinweisen müsst, damit die Leute dann auch in die Pflegeeinrichtungen kommen. Sehr gut geklappt hat das hier zum Beispiel in Köln im SPK Altenpflegeheim in Köln-Mühlheim. Da gibt es schon eine sehr, sehr große Bewohnergruppe von Menschen mit muslimischem Hintergrund und das hat sich rumgesprochen und da gibt es einen sehr, sehr großen Zulauf.
Frau Wieland, Sie wollten irgendwas sagen, ne? Nee, weil Sie haben den Finger gehoben. Sie wollten nur bestätigen, was die Frau Maus gesagt hat. Frau Schimczyk, Sie haben das gerade schon ein bisschen angemerkt, es kommen auch erwachsene Menschen zu Ihnen, die schon sehr lange hier sind, auch einen Job suchen oder in einem Job tätig sind. Die kommen auch zu Ihnen und sagen, ich möchte mich beruflich verändern. Ne? Das habe ich letzte Mal im Interview mit Ihnen, haben Sie das erzählt. Ne? Das heißt, die kommen tatsächlich zu Ihnen und sagen, helfen Sie mir bitte, ich möchte vielleicht mehr mich qualifizieren, auch im Pflegeberuf oder ganz was anderes machen. Ne? Springen Sie den Menschen auch dabei?
Ja, natürlich. Es ist so, dass nach einigen Jahren, in denen man ja in Deutschland ist und sich mit der Umgebung schon vertraut gemacht hat, man einfach etwas Neues sieht und auf neue Ideen kommt und dann kommt eben auch Idee, sich beruflich zu verändern, etwas anders zu machen. Oder kommt die Idee, das zu nutzen, was man in der Heimat gelernt hat. Zum Beispiel kommen viele Krankenschwestern zu mir, die in ihren Heimatländern diesen Beruf gelernt haben. Die möchten diesen Beruf anerkennen, weil sie gehört haben, seit 2005 gibt es diese Möglichkeit der Anerkennung der beruflichen Abschlüsse. Und wir gehen dann in diese Richtung. Wir schauen, was möglich ist.
Oft haben Sie das Problem, dass ausländische Berufsausbildungen ja in Deutschland nicht anerkannt werden. Wie sieht es in den Pflegeberufen aus? Krankenschwester, Pfleger, Pflegerin?
Diese Berufe liegen in Landeszuständigkeit. Das sind diese sogenannten reglementierten Berufe. Für die wurde eine konkrete, greifbare Möglichkeit entwickelt. Bei der Bezirksregierung in Düsseldorf kann man einen Antrag stellen. Dieser Prozess ist ziemlich langwierig. Weiß ich nicht, ob ich so konkret etwas dazu sagen soll.
Machen wir gleich nach 11:30 nach den Nachrichten.
Mhm. Gut.
Gut. Noch ganz kurz, Frau Maus. Interkulturelle Öffnung ist ja gerade schon angesprochen worden. Es gibt da sogar Trainings, interkulturelle Öffnung. Wie sehen solche Trainings aus? Für wen sind die? Sind die für die ambulanten Pflegedienste oder für die Menschen, die sich für den Pflegeberuf interessieren? Was heißt das? Sie trainieren die Menschen ja auch. In IQ heißt das, ne? Übersetzt. Kurz gesprochen.
Genau, richtig. Ich für meinen Teil kann jetzt dazu sagen, dass ich an den Fachseminaren für Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege mit den Auszubildenden, also die jungen Menschen, die sich auf den Pflegeberuf vorbereiten, tätig bin und da diese interkulturelle Öffnung oder ich nenne es jetzt mal interkulturelle Sensibilisierung auch unterstütze. Man fängt da im Grunde genommen auch so mit Basics an, dass man einfach mal sich überlegt, was bedeutet eigentlich Kultur, woher habe ich meine eigene kulturelle Prägung und sich auch verschiedene Migrantengruppen, ich schaue mir dann immer die größten Migrantengruppen, die wir hier in Deutschland haben, mit den Auszubildenden an. Also das sind, Frau Wielert hatte eben schon darauf hingewiesen, die ausländischen Arbeitnehmer und die große Gruppe der Menschen mit Spätaussiedlereigenschaft, dass wir da einfach mal drauf gucken und uns vor Augen führen, unter welchen Umständen sind diese Menschen nach Deutschland gekommen, was bringen diese Menschen mit und dass man da einfach auch sich so ein bisschen auskennt, weil das sind ja dann eben die zukünftigen Pflegebedürftigen, mit denen die Auszubildenden zu tun haben. Und dann geht es eben darum, ohne da ein gewisses Schubladendenken zu fördern, sich mal anzuschauen, was könnten denn bei dem Islamgläubigen oder auch bei dem Juden pflegerelevante Bedürfnisse sein, die da auch berücksichtigt werden müssen. Und aber immer eben auch mit dem Hinweis, bitte nicht nach diesen Kulturrezepten pflegen, sondern immer noch auch das Individuum sehen und nachfragen, was haben sie für Bedürfnisse und Wünsche und worauf sollen wir Rücksicht nehmen.
Wir sprechen über den Pflegenotstand in Deutschland, aber auch über ein sehr vielversprechendes und zukunftsweisendes Projekt unter dem Titel Die Zukunft der Pflege ist bunt. Und ich darf nochmal ganz herzlich begrüßen Carla Wieland vom Diözesan-Caritas-Verband Köln. Stefanie Maus vom Caritasverband für den Oberbergischen Kreis.
Richtig.
Und Renate Cimcik vom Caritasverband Wuppertal-Solingen. Und alle drei Projektmitarbeiterinnen beim Projekt Die Zukunft der Pflege ist bunt. Ja, wir haben gerade, Frau Maus, so ein bisschen gesprochen über interkulturelle Öffnung, interkultureller Dialog. Ist das so ein bisschen auch, meine Damen, verschlafen worden, diese kultursensible Altenhilfe, dass man jetzt plötzlich vor der Tatsache steht, wir haben unglaublich viele Menschen mit Migrationshintergrund, die älter werden. Es gab ja schon eine Reihe von Projekten, zum Beispiel vom Kuratorium Deutsche Altershilfe, die haben ja relativ viele Studien gemacht. Aber haben die Altenheime tatsächlich das rechtzeitig erkannt, dass es da auch einen Bedarf gibt und dass da eben auch Leute sind, die einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben? Wie war das so aus Ihrer Erfahrung, Frau Maus? Können Sie so ein bisschen erzählen, weil Sie haben ja auch so ein bisschen die Leute auch Türöffner und trainiert und so weiter. Offenheit war sicherlich da, aber wie war das eigentlich gewesen früher?
Nach meinem Empfinden ist das schon so, dass da so ein bisschen der Start verschlafen wurde Und mittlerweile stelle ich fest, ja, wenn man sich auch einfach die öffentlichen Medien anschaut, jetzt ist es endlich in aller Munde, aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass die Altenpflegeeinrichtungen da auch noch so ein bisschen Unterstützung brauchen, sich interkulturell zu öffnen. Die Krankenhäuser sind da schon ein bisschen weiter. Da wird auch von politischer Seite viel Unterstützung geboten. Also es gibt mittlerweile ja, sehr umfangreiche Arbeitshilfen, Handreichungen. Wie ist denn das eigentlich anzustellen, wenn wir uns Menschen aus anderen Kulturkreisen gegenüber öffnen wollen, unsere pflegerischen Angebote auch öffnen wollen? Wir in Gummersbach haben zum Beispiel in unserem Kreiskrankenhaus auch einen Gebetsraum für Muslime. Das ist sehr erfreulich. Und ja, da müssen jetzt einfach die Altenpflegeeinrichtungen noch so ein bisschen nachziehen. Also das kann man schon so sagen, das ist am Anfang ein bisschen verschlafen worden.
Sie haben ja, Frau Schimczyk, auch viel mit Menschen, mit Pflegerinnen aus Osteuropa zu tun. Da spielt ja auch Kirche eine große Rolle. Ist für Sie dann die Menschen dann auch Caritas so einer der ersten Adressen, der ersten Ansprechpartner? Oder wie finden die Menschen den Weg zu Ihnen? Auch Mundpropaganda, Internet vielleicht auch ein bisschen?
Die Wege sind sehr unterschiedlich. Einige haben Sie schon genannt. Natürlich Mundpropaganda, weil die Einrichtungen der Caritas in Wuppertal und Solingen bekannt sind. In unserem Team haben wir eine große, hohe, vielfältige Sprachkompetenz, sodass die Menschen wissen, die können sich bei uns auch in anderen Sprachen verständigen. Das erleichtert natürlich viel. Über Internet natürlich, das ist auch ein Weg, der oft gefunden wird, über Flyer, über unterschiedliche Informationen, über Zeitschriften, auch über Radio.
Auch über Radio, ja, dann sind wir ja gut
und
hier.
Und natürlich auch über Kirchengemeinden, katholische Missionen, die in einigen Städten tätig sind, das natürlich auch.
Ja, und ich darf nun am Telefon begrüßen, ich hoffe, er kann mich hören, Christian Fischer, er ist Trainer für interkulturelle Öffnung. Was ist denn jetzt bitte erstmal der, Sie sind interkultureller Trainer, aber bevor ich das von Ihnen wissen will, was Sie im Einzelnen machen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen interkulturell und transkulturell?
Die beiden Begriffe beziehen sich, also die Interkulturalität bezieht sich eher auf den Fokus, Kulturen in den Mittelpunkt zu sehen, während die Transkulturalisten sagen, der Mensch ist nicht nur geprägt über seine Kultur, sondern auch über seine Lebenswelten, über seine Rollen, und der transkulturelle Ansatz bezieht mehr Facetten des Einzelnen mit ein und betont auch stärker die Gemeinsamkeiten, auch die Schnittstellen, die Ansatzpunkte zu den Menschen mit den Menschen der Mehrheitsbevölkerung.
Wie sieht denn jetzt nun Ihre Arbeit aus? Sprechen Sie 10 Sprachen? Das zeichnet Sie aus oder was machen Sie?
Nein, ich spreche eine Sprache, einen zweiten den Dialekt des Münchnerischen und als Fremdsprache Englisch. Also von den Fremdsprachen her bin ich ja mit einer Fremdsprache dabei.
Wo gehen Sie denn hin? Gehen Sie in die Seniorenheime? Gehen Sie in die Management-Ebene? Gehen Sie in die ambulanten Pflegedienste? Gehen Sie auch zu Menschen, die selber pflegen? Wer ist Ihre Zielgruppe?
Ich habe sehr viele Zielgruppen, insbesondere im Gesundheitsbereich. Das beginnt mit den Hebammen, die ich schule im Bereich der transkulturellen Pflege und eben auch der Geburten, bis hin in die Hospizarbeit. Also da sind es dann Themen Gesundheit und Krankheit, Sterben und Tod in den Weltreligionen, insbesondere der Islam. Dort versuche ich dann die Gemeinsamkeiten auch zwischen den Weltreligionen herauszuarbeiten. Es sind Pflegehelfer, Pflegefachschüler bis zu den Pflegedienstleitungen, aber natürlich auch das Management und darüber hinaus auch in Verwaltungen, beispielsweise für Regierungen, aber auch für Kommunalreferate. Hier schaue ich da, die Öffnungsprozesse in Gang zu bringen oder diesbezüglich eben auch beratend tätig zu sein.
Das heißt, Herr Fischer, Sie müssen sich auch mit den Eigenheiten verschiedener Religionen gut auskennen, gut bewandert sein, nehme ich an, oder?
Ja, vor allem, sage ich mal jetzt, was die Pflege anbelangt, welche Rituale gibt es beispielsweise im Islam hinsichtlich des Sterbens, welche Bestattungsrituale, auf was ist da zu achten, aber eben auch darauf zu achten, dass jeder Mensch individuell ist. Ich sage immer, es stirbt nicht ein Muslim, sondern es stirbt ein Mensch. Und das ist mir immer ganz, ganz wichtig in meinen Trainings, auf das Individuum und auf die Biografie zu achten und nicht zu kulturalisieren und zu sagen, ha, da ist der Türke, da ist der Grieche, da ist der Spanier, da ist der Oberberger, da ist der Bayer, da ist der Niederbayer. Wir sind alle erstmal auch Individuen und durch viele Dinge geprägt, und das ist mir immer ganz, ganz wichtig, und da eben nicht zu Stigmatisierungen oder gar Stereotypen zu gelangen.
Wenn wir jetzt, Herr Fischer, mal einen kleinen Blick in die Pflegeheime werfen, was haben denn nun die Pflegenden von ihrer Arbeit und was haben die Gepflegten von ihrer Arbeit? Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt Pflegerinnen und Pfleger verschiedener Kulturen zusammenkommen und sie machen eine Schulung, eine interkulturelle Schulung, dass es auch im Team dann besser klappt, ne?
Ja, natürlich. Also es geht erstmal natürlich auch darum, Wissen zu vermitteln, wie ich es jetzt eben schon sagte, über Religion, über Migration, über Geschichte, Traditionen, Lebensläufe und Hintergründe. Aber dann geht es eben sehr stark auch um die Reflexion, damit ich auch wirklich befähigt werde, auf den anderen mit Migrationshintergrund oder aber auch ohne wieder erneut zuzugehen. Da ist eben die Biografiearbeit ein ganz wichtige Schlüsselkompetenz. Das hat sich jetzt auch bei den Trainings im Oberbergischen gezeigt.
Was heißt denn Biografiearbeit? Das heißt, Sie rollen mit den Menschen ihr Leben auf.
Ja, was das Leben des Einzelnen ausgemacht hat, was das geprägt hat, auch die Art und Weise, wie ich Fragen stelle. Indem ich eben frage beispielsweise, was essen Sie gerne oder wie stellen Sie sich den Pflegeprozess vor, und nicht zu sagen, ah ja, Sie sind Moslem, Sie sind Türke, also essen Sie Schweinefleisch, kein Schweinefleisch, sondern eben offen zu fragen. Das sind eben die Methoden auch der Biografiearbeit, die hier sehr nützlich sind. Und wichtig ist bei meinen Trainings, oder was, weil Sie fragten, was haben die Einzelnen davon, ist eben sehr stark dieser Perspektivenwechsel, sich eben in den anderen hineinversetzen zu können. Was ist dem wichtig? Was braucht der? Was kann der vor allem auch? Ja, man sieht ja häufig eher die Defizite anstatt auch die Ressourcen. Das sind so eigentlich die Bereiche, die an Sinn und Zweck dann auch dieser Trainings ausmachen.
Das geht ja bis in Existenzfragen auch rein, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, wenn es ums Sterben geht, dann ist ja
die Existenz.
Aber nicht nur sterben, also ich denke auch, dass zum Beispiel jetzt Menschen mit Migrationshintergrund, die hier alt geworden sind, dann im Pflegeheim sind, dass die sich schon fragen, wie ist jetzt mein Leben abgelaufen und ich bin jetzt fern der Heimat, und das sind sicherlich auch Fragen, die mit diesen Menschen
dann... haben die Entwürfe geklappt, die man sich vorgestellt hat, bleibt man jetzt doch hier, geht man doch zurück. Es ist dann häufig für ältere Migranten auch... ich sage jetzt mal so ein Doublebind zwischen gehe ich, bleibe ich, warum bleibe ich, habe ich mich eigentlich wirklich dafür entschieden, auch hier zu bleiben, oder blieb ich, wie so ein schönes Gedicht sagt, immer noch einen Winter und wollte eigentlich immer zurück, und man hat auch nicht die Rollen erlebt, wie andere Menschen altern, also die eigenen Eltern altern. Das sind also sehr, sehr existenzielle Fragen, auf die dann eben auch die Pflegenden hingewiesen werden oder auch trainiert werden müssen, um hier die Sensibilität, die nötige Sensibilität auch zu entwickeln.
Wie schulen Sie denn nun die Pflegekräfte? Der Pflegealltag ist ja nun auch teilweise von Hektik, von Zeitnot, von Schnelligkeit geprägt, und dann kommen Sie an und sagen so, wir machen jetzt eine Schulung, und dann schlagen die alle die Hände über den Kopf und sagen, also lieber Herr Fischer, also dafür haben wir jetzt überhaupt keine Zeit.
Das ist sicherlich immer ein Punkt, das Zeitbudget. Ich werde ja auch immer gefragt, naja, Sie wissen doch, wie die Pflege heute ist im ambulanten Bereich. 3 Minuten für das, 4 Minuten für jenes. Und ich verweise dann sehr häufig auf die Sinnhaftigkeit der Arbeit im Sinne, was lerne ich dazu, was kann ich dann weitermachen. Es wird sehr stark nach Rezepten gefragt, da bin ich immer ein bisschen kritisch, weil, wie ich schon anfangs oder eingangs sagte, jeder Mensch ist anders, und von daher ist mit Rezepten vorsichtig umzugehen. Ich versuche an beispielsweise Pflegeanamnesebögen zu arbeiten, um zu sagen, was brauchen Menschen mit Migrationshintergrund an besonderen Fragen, an besonderen Bereichen hinsichtlich der Migrationsgeschichte, hinsichtlich der Ernährung, hinsichtlich der Religion, hinsichtlich vielleicht auch der Arbeit, des Aufenthaltsstatus, um sozusagen den Mehrgewinn einfach auch darzustellen, weil es zu weniger Frustrationen, zu einem besseren Verständnis und dann eben auch motivierter in die Arbeit weitergehen kann und eben auch sinnhaftere Arbeit verrichten kann. Das ist so immer ein bisschen der Punkt, auf den ich hinaus abziele, auch wenn die Zeitbudgets gering sind.
Ja, jetzt sind wir gerade bei Gewinn, den haben Sie genannt, auch Zeitbudgets, auch überhaupt Budgets, Sie gehen auch in die Management-Ebene rein. Also richtig, ja. Und die müssen natürlich auch monetär denken, das heißt, was sich nicht rechnet, was sich nicht auszahlt, bringt nichts. Also werde ich den Fischer tunlichst nicht einladen, weil ich sehe da keinen Sinn drin. Aber dann kommen Sie und sagen, hör mal zu, das ist eine Marktchance.
Das ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, warum, welchen Nutzen haben solche Trainings, was jetzt auf dem Bereich der Pflegenden die Sinnhaftigkeit war, beziehe ich jetzt auf die Management-Ebene oder auf die transkulturelle Öffnung eines Verbandes darauf, zu sagen, welche Reibungsverluste haben Sie denn dadurch, indem Sie diese Angebote eben nicht transkulturell anbieten, sondern dass ihnen einfach Kunden abhanden kommen. Wenn man sich vorstellt, dass 30% in den Ballungsräumen, aber 20% der Bevölkerung in Deutschland Migrationshintergrund haben, dann sind es einfach auch 20% Kunden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der zweite ist einfach die Anschlussfähigkeit an Entwicklungen der Gesellschaft. Wenn ich heute mich nicht transkulturell öffne, dann werde ich mich morgen vielleicht auch mit dem Diversity Management nicht auseinandersetzen. Und das sind dann alles Reibungsverluste und Verluste, die dann schwer aufzuholen sind, wenn ich da die Entwicklungen auf dem Markt im Grunde genommen, ja, ich sag's ganz deutlich, verschlafe. Also das, und da komme ich, aber da muss ich auch sagen, da stoße ich dann doch sehr häufig auf offene Ohren.
Wo wecken Sie denn die Leute auf? Gehen Sie in die Heime hin, in die Verwaltung rein oder bieten Sie auch Seminare an, dass man zu Ihnen kommen kann und sich schulen lassen kann?
Ich habe auch offene Seminare, aber ich werde sehr häufig angefragt zu der Thematik habe diesbezüglich auch, bin auch Dozent an der Katholischen Stiftungsfachhochschule in München und so ergeben sich dann die Kontakte, dass die einzelnen Personen dann oder auch die einzelnen Verantwortlichen und Entscheidungsträger auf mich zukommen.
Und wie kann man Sie ganz zum Schluss erreichen, Herr Fischer? Haben Sie eine Internetseite?
Ja,
oder?
Natürlich. Das wäre www.transkulturelle-kompetenzen.de.
Also nochmal www.transkulturelle-kompetenzen.de.
Herzlichen Dank, so ist es, genau.
Was wünschen Sie sich von der Politik, Herr Fischer?
Was ich von der Politik weiß? Oder
was Sie sich wünschen?
Ach so, wünschen.
Ja, was Sie wünschen, genau. Oder fordern.
Was ich mir wünsche, ist mehr Achtsamkeit und Wertschätzung dieser Thematik. Ich wünsche mir gerade aktuell einen anderen Umgang mit den Asylbewerbern und den Flüchtlingen, die nach Deutschland kommen, dass alle Ebenen, ob kommunale, städtische oder staatliche Ebenen hier ein anderes Bild nach außen abgeben und mehr Ressourcen zur Verfügung stellen und eben aber auch diesbezüglich die Gesetzgebungen humaner anzugleichen. Und auf der anderen Seite mehr Integrationswillen auch von der Politik hinsichtlich der Unterlassung mancher Aussprüche in Wahlkämpfen. Da bin ich in Bayern vielleicht ein noch geschlageneres Kind, als wie das im nordrhein-westfälischen oder im Kölner oder im großstädtischen Raum oder im Ruhrgebiet der Fall ist.
Christian Fischer, Trainer für interkulturelle Öffnung. Ganz viele Grüße nach München. Danke fürs Gespräch, Herr Fischer.
Danke, auch Grüße nach Köln.
Wir reden über ein vielversprechendes und zukunftsweisendes Caritas-Projekt unter dem Titel Die Zukunft der Pflege ist bunt und eingeladen. Drei Expertinnen, die ich noch einmal vorstellen möchte. Carla Wieland vom Caritas-Verband für die Stadt Köln, vom Diözesan-Caritas-Verband. Dann Stefanie Maus vom Caritas-Verband für den Oberbergischen Kreis, das ist richtig, Fällt mir Stein vom Herzen. Und Renate Schimczyk vom Caritasverband für Wuppertal und Solingen. Und alle drei Damen, Projektmitarbeiterinnen beim Projekt Die Zukunft der Pflege ist bunt. Ja, wir haben gerade so ein bisschen was von Herrn Fischer auch über interkulturelle, transkulturelle Öffnung und auch Training gehört, Frau Maus. Wir haben, was wir noch nicht so besprochen haben, Jugendliche, junge Erwachsene, ne? Da wollten Sie noch was zu sagen, wie man die gewinnen kann.
Genau, also das ist ja die primäre Zielgruppe unserer Projektarbeit, dass wir junge Menschen, vor allen Dingen auch junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, für Pflegeberufe interessieren und im besten Falle auch gewinnen möchten. Da haben wir auch verschiedene Zugangswege, um auf uns und unser Beratungs- und Unterstützungsangebot aufmerksam zu machen. Also wir besuchen alle an unseren Projektstandorten natürlich auch Ausbildungs- und Berufsmessen und sind dort vertreten. Es ist so, dass man dann aber auch wirklich die Jugendlichen gezielt ansprechen muss, weil ansonsten sind die meistens auf den Messen unterwegs, schlendern durch die Gegend, aber bleiben selten auch an den Ständen dann mal stehen und kommen mit den Akteuren ins Gespräch. Es ist ja so, dass wir vornehmlich auch die Altenpflege bewerben und so hatten wir die Möglichkeit, auch im Rahmen unserer Projektarbeit einen sogenannten Alterssimulationsanzug anzuschaffen, und da stelle ich immer wieder fest auf den Messen, das ist der Renner. Also da springen dann vor allen Dingen auch die männlichen Jugendlichen drauf an.
Das sieht so ein bisschen aus wie dieses alte Michelin-Männchen. Wer das noch kennt, das war so ein Männchen gewesen von der Reifenfirma. Der war vollgepackt mit Autoreifen, war gelb und war eigentlich aufgeplustert, konnte sich überhaupt nicht bewegen. So ähnlich ist auch dieser Alterssimulator-Anzug. Ne? Können Sie so mal ein bisschen beschreiben, Frau Maus, was es damit auf sich hat?
Genau, also dieser Alterssimulationsanzug, liebevoll Gerd genannt, besteht aus unterschiedlichen Elementen, die man sich anzieht und wodurch man dann von jetzt auf gleich auch einfach in ein höheres Lebensalter versetzt wird. Man sieht schlecht, man hört schlecht, man hat eine Gangunsicherheit, also ist wackelig auf den Beinen unterwegs. Man hat einfach durch verschiedene Elemente, die mit Gewichten arbeiten, eine allgemeine körperliche Beschwerlichkeit. Und es sieht natürlich auch lustig aus, wenn man diesen Anzug angezogen hat. Und wie gesagt, vor allen Dingen die männlichen Jugendlichen, die ja sonst eher für Pflegeberufe schwierig zu begeistern sind, wenn man jetzt einfach eine Informationsveranstaltung in der Schulklasse abhält. Vor allen Dingen diese Jugendlichen kann man sehr gut damit dann für das Thema interessieren. Und dann ist es auch ein Selbstläufer. Also wenn man diesen Anzug ausgepackt hat und den ersten Jugendlichen so ein bisschen auch darauf aufmerksam gemacht hat, der damit dann übers Messegelände läuft, dann bleiben die hängen. Und neben diesen Besuchen auf den Messen, ich hatte das jetzt gerade schon angerissen, sind wir auch in hauptsächlich Haupt- und Gesamtschulen unterwegs, so im 9., 10. Jahrgang, und machen da Berufsinformationsveranstaltungen, schauen dann auch immer, das möglichst niederschwellig aufzuziehen, da keinen abstrakten Vortrag zu halten, sondern auch nah an den Jugendlichen zu sein und einfach mal zu erzählen, was braucht ihr an Fähigkeiten, um einen Pflegeberuf zu ergreifen, welche Interessen solltet ihr haben, welche sozialen und personalen Kompetenzen mitbringen. Und es ist immer wieder festzustellen, dass in diesen Schulklassen die männlichen Jugendlichen Schwierigkeiten haben, sich da gedanklich drauf einzustellen und sich drauf einzulassen auf das Berufsbild. Da haben wir dann auch häufig Unterstützung durch Auszubildende oder auch Pflegefachkräfte, die dann mitkommen in den Unterricht und einfach mal so ein bisschen erzählen und auch so diese Vorurteile dann ausräumen können. Die Jugendlichen haben im Kopf, um das mal salopp zu sagen, Pflegekräfte wischen den ganzen Tag Hintern ab, und damit kann dann auch so ein bisschen aufgeräumt werden und auch mal darauf hingewiesen werden, was man da an medizinischem Fachwissen erlangt. Und vor allen Dingen auch muslimische Jugendliche sind dann plötzlich sehr stark für dieses Berufsbild zu begeistern, weil sie auf einmal erkennen, so wie das eben auch im Islam vorgegeben ist, bin ich dann da auch Experte und kompetenter Ansprechpartner für meine Familienangehörigen und kann die im Alter unterstützen und pflegen, so wie das eben auch, die Vorstellung des Islams ist, dass sich die jüngere Generation um die ältere Generation kümmert.
Bleiben wir noch ein bisschen bei Messen, bei Veranstaltungen. Auch Sie bieten eine sehr interessante Veranstaltung demnächst an. Ich glaube am 26.09.2014, Frau Wieler, Sie haben auch hier einen Flyer liegen. Was geht da ab, sagen die jungen Leute?
Wir machen am 26. September hier in Köln im Maternushaus eine Fachveranstaltung. Das ist also nicht höchstwahrscheinlich nicht für den Menschen auf der Straße so direkt interessant. Und zwar ein Titel, der da heißt EU-Mobilität und prekäre Beschäftigung in den Grauzonen der Beschäftigung. Um Himmels Willen, was ist das denn? Eine weitere Kernzielgruppe für unser Projekt ist nämlich die Gruppe der Frauen aus den meist umliegenden EU-Ländern, osteuropäischer, südeuropäischer Staaten, die hier in Deutschland in Privathaushalten von älteren, meist pflegebedürftigen Menschen als Haushaltshilfen tätig sind. Herr Kolakowski, Sie kennen das sicherlich auch in Ihrem Bekanntenkreis. Irgendwo ist da die Tante die Treppe runtergefallen und innerhalb von 14 Tagen muss da jemand her, der sicherstellt, dass die Tante eben nicht nochmal stürzt. Und wir kennen das alle, dann gibt es irgendwo dann mal die nette Polin, die da mit unterstützt. Und um diese Zielgruppe, die es hier in Deutschland gibt, wird es in dieser Fachtagung gehen.
Ja, nochmal kurz zu der Veranstaltung, Frau Wieland. Nochmal das Datum, nochmal den Titel hätte ich gerne. Das war der 26.09. im Kölner Maternushaus.
Freitag, der 26. September 2014, hier in Köln im Maternushaus.
Wer referiert denn?
Oh, wir haben ein unglaublich volles Programm.
Ein Beispiel?
Ein Beispiel, Professor Trenhardt, ein sehr bekannter, wichtiger deutscher Forscher aus dem Migrationsbereich, der uns erklären wird und den Teilnehmenden, was es auf sich hat mit der unterschiedlichen Entwicklung der Mobilität der Wanderungsströme von Menschen innerhalb der EU. Wieso gehen Menschen? Woran liegt das? Was steht da im Hintergrund? Da kümmern wir uns nämlich, wenn wir ehrlich sind, selten wirklich drum, dass wir uns da einen Kopf drum machen. Wir heißt jetzt ganz persönlich auch an die eigene Nase gefasst durchaus. Macht aber auch dann deutlich, was heißt das denn für Beschäftigungsformen hier in Deutschland? Warum gibt es denn immer mehr Leute, die für ein Appel und ein Ei für irgendwelche Jobs rangezogen werden? Wieso entwickelt sich das in Deutschland teilweise, dass man schon fast wieder von Sklavenhandel reden könnte? Das wird Professor Trenhardt in einem wissenschaftlichen Vortrag beleuchten und die Kolleginnen und Kollegen danach gehen dann stärker auf die Ebene. Was heißt es für eine Frau, die ihre Familie, ihr Dorf, ihre Heimat verlässt, um irgendwo in Europa in einem Privathaushalt zur Unterstützung, eigentlich als Haushaltshilfe tätig zu sein und sich dann ganz häufig mit einer Situation konfrontiert sieht, von der sie nichts vorher wusste, von der sie keine Ahnung hat und die sie, wenn man ehrlich ist, hilflos überfordert.
Wir wollen sprechen mit Frau Ramona Monjelos aus Paraguay. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Frau Monjelos. Können Sie mich hören?
Ja, da war ganz richtig.
Oh,
hallo, guten Morgen.
Meine alten Spanischkenntnisse rausgekramt. Sagen Sie mal, Sie kommen aus Paraguay, ne?
Ja,
was,
richtig.
Was haben Sie denn da gemacht? Sie waren ja keine Pflegerin oder Krankenschwester, ne? Sondern was haben Sie da gearbeitet?
Ja, ich war Verkäuferin.
Und dann kam sie hierher nach Deutschland. Was hat sie hierher verschlagen? Die Liebe oder was war's?
Im Mai 2011 habe ich eine Qualifizierungsmaßnahme von Jobcenter bekommen. Und da habe ich, die Maßnahme heißt berufliche Integration in die Grund.
In Gesundheits- und Hauswirtschaft.
Gesundheit und Hauswirtschaft, genau. Ja.
Und dann haben Sie, die Projektleute von Die Zukunft der Pflege ist bunt kennengelernt, ne?
In Mettmann.
In Mettmann war das, ne?
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und dann, wie ging das dann weiter? Dann hat man Ihnen das vorgestellt, das Projekt, hat gesagt, wie können Sie sich vorstellen, vielleicht als Pflegefachkraft zu arbeiten oder aus Haushaltshilfe zu arbeiten? Wie ging das dann weiter?
Ja, das war eine super, für mich war es super. Da haben wir so gefunden, habe ich, gemacht. Jetzt mache ich meine Ausbildung als Altenpflegerin Ja.
Wo machen Sie, wo machen Sie, wo machen Sie die Ausbildung?
Ich bin im MedMan an die Seminar.
Ja. Und wo ist diese Ausbildung? Ist diese Ausbildung in einem, in, Sie sagten gerade, diese Ausbildung ist in einem Altenheim, die Sie gerade machen?
Ja. Mhm. Ja, ich bin seit November, seit meine Maßnahme fertig war, ich war direkt in die Altenheim, wo ich meine Praktikum gemacht habe. Also genau, also ich war bis 30. und am 1. November 2011 habe ich schon direkt gearbeitet als Altenpflegehelfer. Und jetzt, nach 3 Jahren, habe ich mich entschieden, zu Altenpflegerin die Ausbildung machen.
Wie lange geht diese Ausbildung noch? Wie lange müssen Sie noch lernen?
Ja, das ist 3 Jahre, weil das ist examinierte Fachkraft. Und ich bin jetzt in die zweite Block.
Und was ist schwierig für Sie? ¿Qué es difícil para usted en la educación?
Die schwierige war zuerst die Sprache natürlich und also hier in Deutschland, ne? Und da auch die Klima. Also
das
hier
Klima?
War total, ja,
ist ein bisschen kalt, wärmer in Paraguay, ne?
Frio.
Ist ja. Ziemlich kalt hier in Deutschland, ja.
Frio, ja. Und Schnee habe ich noch nicht gesehen. Ne? Und 2011 habe ich das erste Mal gesehen. Und ja, die Sprache ist sehr schwer, aber ja. Man muss mal lernen, ne?
Gibt es andere Pflegerinnen, die mit Ihnen arbeiten, die auch aus dem Ausland kommen? Oder sind es alles Deutsche, mit denen Sie arbeiten? Von den Kollegen?
Nee, sind nicht alle Deutsche. Wir sind auch viel Ausländer, aber für mein Land bin ich die Einzige.
Und was machen Sie den Tag über? Wie sieht Ihre Arbeit aus? Sie machen ja Pflege älterer Menschen. Was muss man an einem Tag alles machen in einem Pflegeheim?
Ja, was zum Beispiel?
Ein Beispiel.
Also morgen um 6.45 Uhr mache ich meine Tagen vorbereitet, zum Beispiel mit den Handtüchern, Waschlappen oder Mundschuhe, so. Und gehe ich zum Beispiel zum ersten Bewohner, wenn sie wach ist, ne, so sage ich guten Morgen, wie geht es Ihnen? Und ja, ich sage, was ich machen möchte, zum Beispiel, ja, Frau Ixillo, heute, wenn sie möchte, duschen oder nur normal pflegen. Und ja, und so.
Was ist schön? Dann, was ist schön an der Arbeit? Was gefällt Ihnen sehr? ¿Qué le gusta en vuestro trabajo?
Also, mir gefällt alles. Die Kontakt mit den alten Leuten, die Historie, la historia. Und ich lerne
die Geschichte
viel.
Der Menschen, die Lebensgeschichte, la historia de la vida,
ja,
ne?
Ja, la historia de la vida, genau. Und ich lerne viel. Und dieser Kontakt ist, ja, wunderbar, wirklich gut.
Gut, dann wünschen wir Ihnen alles Gute für Ihre Ausbildung. Und was werden Sie machen, wenn Sie fertig sind mit der Ausbildung? Werden Sie bleiben oder werden Sie sagen, ich gehe jetzt nach Paraguay und hace educación para la gente und mach dann, lehre dann den Menschen in Paraguay, was man unter interkultureller Öffnung versteht?
Nein, ich bleibe hier in Deutschland und vielleicht irgendwann gehe ich in Urlaub, weil in Paraguay geht aber nicht so, so wie hier. Ne? Die Altenheim ist so wenig und ja, aber ich bleibe hier.
Fein, dann freuen wir uns sehr, dass Sie weiter Ihre Ausbildung in MedMan machen können. Ramona Monjelos aus Paraguay und jetzt Auszubildende in der Altenpflege. Dank des Projektes Die Zukunft der Pflege ist bunt. Ja, nochmal hier das Thema Die Zukunft der Pflege ist bunt und jetzt nochmal die Gäste. Das ist einmal Carla Wieland vom Diözesan Caritas Verband für die Stadt Köln. Für, ist das richtig, Frau Wieland?
Erzbistum
Köln. Meine Güte, irgendwann kriege ich es aber noch hin. Stefanie Maus vom Caritasverband für den Oberbergischen Kreis und Renate Schimczyk vom Caritasverband Solingen-Wuppertal. Ja, wir haben gerade über die Veranstaltung nochmal im Maternushaus gesprochen, Frau Maus. Sie gehen da auch hin, ne? Können Sie den Menschen am Radio nochmal in Erinnerung rufen, wie heißt die Veranstaltung und warum gehen Sie da hin?
Das Thema der Veranstaltung lautet EU-Mobilität und prekäre Beschäftigung in den Grauzonen der häuslichen Betreuung. Und ich werde die Veranstaltung selbstverständlich besuchen, einfach weil ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema mit einer hohen Brisanz. Und es ist sehr, sehr wichtig, da noch eine größere Öffentlichkeit zu schaffen und sich Gedanken dazu zu machen, was da auch im positiven Sinne verändert werden kann.
Das heißt, die Pflege, Frau Wieland, ist nicht nur bunt, sondern auch grau?
Es gibt größere Graubereiche, wie in anderen Bereichen der Gesellschaft auch. Graubereich möchte ich hier mit bezeichnen. Wir schätzen, es gibt keine genauen Zahlen, dass es in Deutschland aktuell rund 200.000 Frauen gibt, die in Privathaushalten von älteren, pflegebedürftigen oder unterstützungsbedürftigen Menschen offiziell als Haushaltshilfe tätig sind. Tatsächlich ist jenseits des Putzens, Einkaufens, Kochens, Bügelns, gehört zu deren Aufgaben aber noch sehr viel mehr, nämlich die Unterstützung beim Aufstehen, beim Ankleiden etc. etc. Und leider geht es dann manchmal eben auch in Bereiche hinein, wo wirklich nur die Fachperson dabei sein sollte. Diese Frauen, die hier nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten, kommen aus den EU-Ländern, das ist Polen, das ist Tschechien, das ist Rumänien, das ist Bulgarien und sind ganz häufig eben nicht vorgebildet. Wir gehen davon aus, maximal 10% dieser Frauen haben tatsächlich schon mal eine pflegerische Tätigkeit in ihrem Herkunftsland gehabt. Aber sie trauen sich diese Unterstützung älterer Menschen zu. Und insbesondere, warum gehen die Frauen aus ihren Heimatländern weg? Ich hatte es vorhin schon kurz gesagt. Sie tun das aus absolut echter Not, wirtschaftlicher, finanzieller Not und nicht, weil es hier in Deutschland so schön sonnig ist. Jetzt kommt die Sonne zwar gerade mal durch. Oder weil die Deutschen so nett sind. Sie kommen ja auch nicht nur nach Deutschland. Das ist ja ein Phänomen, was in Frankreich, in Italien, Großbritannien, was wir eigentlich inzwischen fast überall finden. Und die Betonung liegt auf fast. Nämlich bei weitem nicht in jedem EU-Land. Und da gucken wir dann auch hin in unserer Tagung am Freitag, den 26. September, wieso gibt es in diesem Bereich in Deutschland den Boden für das, was wir in der Fachsprache prekäre Beschäftigung nennen. Das heißt, warum arbeiten Frauen in Verhältnissen, die mit den deutschen Arbeitsschutzgesetzen, die für jeden Arbeitnehmer, der hier in Deutschland ist, gelten. Es ist völlig egal, wo er oder sie herkommt und welche Form von Arbeitsvertrag er oder sie hat, sei es ein deutscher Arbeitsvertrag, sei es ein rumänischer. Es gibt Grundschutzrechte, Arbeitnehmerschutzrechte, die für jede Person hier gelten. Und diese werden im Fall von diesen Frauen in der Regel nicht beachtet. Aus Unkenntnis ganz häufig. Es gibt leider aber auch Vermittlungsagenturen, die auf nicht ganz legalen Boden manchmal agieren. Ich muss da sehr vorsichtig sein. Das ist ein großer Bereich, wo es grau und dann auch schon schwarz wird bei den Vermittlungsagenturen.
Mehr können uns jetzt Frau Renate Schimczyk noch ein bisschen erzählen über diese Zielgruppe, die Sie auch betreuen, denn Frau Wieland vom Diözesan-Caritas-Verband für das Erzbistum Köln muss uns jetzt leider verlassen, nicht um die Sonne draußen zu genießen, sondern weil sie noch einen Termin hat. Ganz herzlichen Dank. Wie kann man Sie erreichen? Wie kann man das Projekt erreichen? Vielleicht eine Internetadresse noch ganz schnell nennen, bevor
genau,
Sie hier...
Genau, alle Informationen zum Projekt und auch die Kontaktadressen und Telefonnummern, Mailadressen finden Sie am einfachsten auf unserer Website mit dem einfachen Titel pflegeistbund.de.
Ja, so ein bisschen haben wir jetzt gerade schon erzählt über die Situation der 24-Stunden-Pflegerinnen und Pfleger. Frau Schimczyk, eine Ihrer Haupt Zielgruppen, was die Beratung auch angeht? Und wie finden die Frauen den Weg zu Ihnen überhaupt, wenn die eigentlich überhaupt keine Zeit haben, zu Ihnen zu kommen?
Ja, genau. Das ist ein der einigen Probleme, die diese Frauen haben. Zu uns finden einzelne Frauen den Weg und vor allem dann, wenn sie Probleme haben. Wir haben uns vorher in unserem kleinen Dreierteam ausgetauscht und wir sind uns alle einig, dass diese Frauen erstmal nicht auffallen wollen. Die sind froh, dass sie diese Arbeit haben. Ne? Frau Wieland hat schon erzählt, wie der Weg vorher ist. Diese Frauen werden von Agenturen in den umliegenden europäischen Ländern angeworben. Die bekommen einen Arbeitsvertrag, die kommen nach Deutschland. Natürlich gibt es eine Gruppe, die auch ohne Arbeitsvertrag dieser Tätigkeit nachgehen. Diese Frauen kommen und haben die Hoffnung, dass alles, was in dem Arbeitsvertrag drin steht, wobei ich muss sagen, nicht alle verstehen wirklich, was drin steht, aber die haben so ein bisschen Ahnung oder Vorstellung, dass es so ablaufen soll, dass die Pausen haben, die hoffen, dass sie Kontakte nach außen haben werden. Und dann kommen die hier hin und arbeiten, haushalten, haben Kontakt zu Familien, aber es läuft nicht so, wie die sich das im Vorfeld vorgestellt haben. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Die Frauen sehnen sich vor allem auch nach sozialen Kontakten. Und diese Kontakte sind oft nicht möglich, weil, so wie der Name schon für diese Tätigkeit, 24-Stunden-Pflege. Die müssen auch oft nachts aufstehen, die können nicht richtig schlafen. Viele packen das einfach aus gesundheitlichen Gründen nicht. So geht es weiter, wenn die Probleme größer werden. Versuchen Sie, irgendeinen Kontakt nach außen herzustellen.
Es gab ja jetzt am 1. September einen Stichtag. Die Internationale Arbeitsschutzorganisation hat endlich, Gott sei Dank, die Konvention 186, Verbesserung der Menschenwürde, menschenwürdige Arbeit von Haushaltshilfen, ist in Kraft getreten, auch in Deutschland. Da hat es auch unter anderem die katholische Arbeitnehmerbewegung eine Information zu rausgegeben über die Situation dieser osteuropäischen Pflegekräfte, aber auch dieser Vermittlungsagenturen. Die arbeiten eigentlich relativ unkontrolliert, also ohne behördliche Aufsicht, muss man sagen, in den Heimatländern, also in Osteuropa zum Beispiel. Können Sie das bestätigen, Frau Schimczyk?
Ja, das kann ich bestätigen, dass es tatsächlich so ist. Und es gab, das haben wir im Projekt, auch diesen Beitrag beim Spiegel TV gesehen. Mittlerweile sind diese Agenturen sehr, sehr verschachtelt, sodass, das erfahren wir von den Frauen auch, die haben nicht immer einen richtigen Ansprechpartner. Also da gibt es keine Transparenz. Diese Transparenz müsste es geben, damit es einfach für die Frauen auch besser wird.
Auch eine Kontrolle?
Eine Kontrolle kann ich nicht sagen,
wie Verträge, weit es... Ja, zum Beispiel die Verträge, wenn die Verträge abschließen, dass sie keine pflegerischen Dienstleistungen machen, das dürfen die ja eigentlich auch nicht, wenn sie keine Ausbildung haben, sondern es muss ja klar im Vertrag auch geregelt sein, was sie im Einzelnen machen. Und eine Haushaltshilfe ist ja nun was anderes als eine Pflegekraft, aber das geht dann im Grunde vor Ort in der Praxis dann mehr oder weniger ineinander über, ne?
Ja, natürlich, wir wissen, dass diese Pflege muss wirklich von Fachkräften gemacht werden. Ich muss aber sagen, manchmal sind das Krankenschwestern von Beruf, die sich das durchaus zutrauen. Und
die auch qualifiziert
wenn es,
sind.
Die auch qualifiziert sind. Und dann kommt es im Gespräch von einem zu anderen und kann ich mir schon vorstellen, dass die Frauen sagen, auch das konnte ich auch schon übernehmen. Dann brauchen wir vielleicht andere Dienste nicht. Aber oft ist es so, das stellen wir fest in den Gesprächen mit den Frauen, dass oft ist das so eine Kombination aus ambulanten Diensten und eben diese 24-Stunden-Pflegerinnen, die in den Familien tätig sind.
Sie haben gesagt, auf der einen Seite der Vertrag, auf der anderen Seite dann die wirkliche Realität, die Sie dann hier antreffen. Das heißt, die Frauen haben im Grunde auch so gut wie kein Privatleben. Sie sind Teil der Familie. Sie werden auch in Streitereien reingezogen, sie können sich nicht zurückziehen. Das sind alles so Erfahrungen, die Sie auch von den Frauen mitbekommen.
Ja, da habe ich wirklich die Gespräche von Augen, die ich in der Beratungsstelle fast tagtäglich mit den Frauen führe. Aber ich muss sagen, das sind meistens telefonische Gespräche, weil die Frauen entweder trauen die sich nicht, die Wohnung, das Haus zu verlassen oder wissen es einfach nicht. Die werden dahin gebracht, die kennen die nähere Umgebung nicht, geschweige von einem weiten Weg zur Beratungsstelle. Und die Frauen sagen, die werden oft in Streitigkeiten hineingezogen. Die stehen oft zwischen den Fronten, ne, zwischen dem einen und dem anderen Kind. Und das habe ich auch von einer Frau gehört, werden die gebeten zu spionieren, zu sagen, wie es war. Manchmal kommt es auch zu Misshandlung, aber das ist wirklich so am Rande, da habe ich eigentlich nicht so viele Beispiele. Da gibt es Frauen, die zum Beispiel nur zum Einkauf rausgehen oder zur Messe am Sonntag, wo sie, das war ein sehr, sehr schöner Fall, die haben Kontakt zu einem Herrn gefunden, der irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg aus Polen nach Deutschland flüchten musste, und er hat seine Polnisch-Sprachkenntnisse in einem Sprachkurs aufgefrischt, und so konnte er sich mit dieser Frau unterhalten. Er hat auch Interesse. Ja, da mache ich Werbung für mich, dass ich diesen Sprachkurs auch damals bei der Volkshochschule geleitet habe. So kam auch zu diesem wirklich sehr interessanten Kontakt.
Ja, das wäre jetzt keine Werbung, aber Sie können natürlich auch noch Werbung für Ihre Beratungsstelle machen, beziehungsweise für Ihre Arbeit. Kann man Sie per Internet auch erreichen? Auf welche Seite muss man gehen? Telefonnummer ist immer ein bisschen problematisch im Telefon zu nennen, aber Caritasverband Solingen-Wuppertal.
Caritasverband Solingen-Wuppertal, es reicht bei Google Caritas Wuppertal Solingen anzugeben. Sie finden unsere in der letzten Zeit aktualisierte Internetseite mit allen wichtigen Informationen über Projekte und über unsere Beratungsstellen in Wuppertal. Ist das Internationale Begegnungszentrum in der Hünefeldstraße. Und 54a.
Und Sie arbeiten auch dann muttersprachlich, das heißt, auf der Internetseite sind auch muttersprachliche Angebote, nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Polnisch, auch auf Russisch?
Das nicht, aber wie ich das vorher schon gesagt habe, bei uns in der Beratungsstelle haben wir viele unterschiedliche sprachliche Kompetenzen. Kroatisch, Mazedonisch, Russisch, Italienisch, Polnisch natürlich auch.
Wo kommen die Frauen denn in der Hauptsache her? Aus welchen Ländern kann man das sagen? Sind es tatsächlich die Länder des ehemaligen Ostblocks oder...
So ist das überwiegend. Frau Wieland hat die Länder schon benannt, und gerade die Sprachen, die ich erwähnt habe, das zieht natürlich die Frauen, dass sie sich in ihren Heimatsprachen bei uns aussprechen können.
Im Verhältnis zu den Löhnen, die in Osteuropa gezahlt wird, verdienen die Frauen natürlich hier relativ gut. Ob das nun angemessen ist, was sie machen, sicherlich nicht, weil es ist ja ein 24-Stunden-Job eigentlich, aber trotzdem im Verhältnis zu dem. Von daher sind sie dankbar, dass sie diesen Job haben, aber es kann auch immer mal sein, dass es Streitigkeiten um Lohn, um Gehalt gibt, dass Gehalt nicht gezahlt wird, oder was ist mit Krankenversicherung, was ist mit Rentenversicherung. All solche Sachen kriegen Sie dann auch auf den Tisch, ne? Wenn Sie es auf den Tisch kriegen.
Das kriegen wir auch. Dann ab und zu bekommen wir Einblick in die Arbeitsverträge, wenn wir eben persönlichen Kontakt zu den Frauen und nicht nur telefonischen Kontakt zu den Frauen haben. Manchmal ist es so, dass die Unterlagen, wie zum Beispiel durch diesen netten Herrn von der Kirchengemeinde zu uns gebracht werden, weil eben in diesem Fall diese Frau sich so beruflich verändern möchte, und sie ist Krankenschwester von Beruf, stammt aus Polen und würde gerne eben das anerkennen lassen. Ja, die Bezahlung ist nicht angemessen, aber im Vergleich zu dem, was die Frauen, wenn die eine Arbeit in ihr Heimatland haben, verdienen, ist das natürlich ganz schön. Davon, jetzt möchte ich von einem anderen Fall sprechen, kann zum Beispiel eine Mutter komplizierte und sehr teure Operationen in ihrer Heimat für ihren Sohn finanzieren. Das ist das, was sie eben an dieser Arbeit hält und ihr erlaubt, diese schwierige Situation tagtäglich durchzustehen.
Ihre Arbeit, die Sie machen, ist ja bundesweit weitgehend einmalig. Das heißt, Sie sind eine der, wenn überhaupt, wenigen Beratungsstellen, an die sich solche Frauen wenden können. Bräuchte es nicht mehr solcher Beratungsstellen, auch vielleicht einen Rechtshilfefonds, wo Frauen sich wenden können, wenn ihnen zum Beispiel der Lohn nicht gezahlt wird. Also eine Rechtsberatung, auch ein Fonds, der dann für entgangene Löhne vielleicht zunächst mal auskommt. Das ist ja im Rahmen der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation am 1. September auch nochmal gefordert worden von verschiedenen Sozialverbänden, auch von Kirchen.
Wie gesagt, die Arbeitsverträge, das ist ein wichtiges Thema. Wir hatten im Projekt hatten wir Kontakt zu Frau Thiem, die in Berlin tätig ist vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Frau Thiem ist Juristin und sie kann die Frauen beraten. Frau Thiem sagt auch, diese Beratung läuft zu 99% telefonisch. Von solcher Beratung hätten wir gerne viel mehr. Weil das ist etwas, was wir in der Beratungsstelle nicht leisten können. Also solche Kontakte sind sehr wichtig.
Renate Schimczyk vom Caritasverband Wuppertal-Solingen über ihre Arbeit mit Pflegerinnen und Haushaltshilfen aus Osteuropa. Aber auch sie ist Projektmitarbeiterin bei dem Projekt Die Zukunft der Pflege ist bunt, genauso wie Stefanie Maus vom Caritasverband für den Oberbergischen Kreis. Wie kann man den Oberbergischen Kreis erreichen, Frau Maus? Noch ganz kurz eine Internetadresse, bevor die Sendung jetzt zu Ende geht.
Ja, den können Sie ganz einfach erreichen unter der Internetadresse www.caritasoberberg.de.
Wunderbar, und damit ist die Sendung auch schon zu Ende. Ich danke meinen reizenden Studiogästen. Frau Wieland ist schon gegangen. An Frau Stefanie Maus geht mein Dank und an Frau Renate Schimczyk. Bleiben Sie uns gewogen und Ihnen an den Hörgeräten eine gute Zeit.